Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Wenn man das wirklich mal so sagen könnte, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir erstmal ab morgen alle nur noch nachhaltige Gebäude bauen, weil, und das ist meine eigene Erfahrung aus vielen Projekten, wenn man nachhaltiges Bauen ernst meint, kostet nachhaltiges Bauen keinen einzigen Cent mehr als konventionelles Bauen, weil Nachhaltigkeit kaufe ich nicht, Nachhaltigkeit denke ich und lebe ich. Und wir brauchen eigentlich nur unser Denken ein bisschen zu verändern und dann kommen am Ende nachhaltige Gebäude raus. Wenn wir dahin kämen, dass dann wirklich jedes Gebäude, was wir ab morgen errichten, bei der DGNB oder bei anderen Stellen zertifiziert werden könnte, dann wäre, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Denn letztendlich der Beitrag der Bauwirtschaft zu den CO2-Emissionen, der ist doch recht, recht hoch. Und da können wir alle ganz viel für tun, dass das deutlich besser wird.
Heute sprechen Martin und ich mit Klaus Wiens. Klaus Wiens ist der Funktionsbereichsleiter für den Filialbau bei Rewe und ist als Architekt hier in dieser Funktion seit über 10 Jahren für den Neubau und die Neugestaltung von Märkten der Rewe-Gruppe zuständig. Er ist als Architekt seit vielen, vielen Jahren im Bau von Supermärkten und Handelsflächen tätig und als Vordenker unterwegs, neue bauliche Konzepte zu entwickeln und diese auch mit seinem Team umzusetzen und zu realisieren. Heute wird er uns verraten, wie der Markt der Zukunft aussieht und wie das Thema Nachhaltigkeit integraler Bestandteil neuer Marktkonzepte wird. Wie der Markt in unsere aller Lebenswelt hineinrückt, was Basilikumfarmen auf dem Dach und Kitas im Gebäude sowie eine Fischfarm mit der Frage zu tun haben, wie wir zukünftig nachhaltiger einkaufen und entsprechend dafür die Infrastruktur bauen können. Herzlich willkommen, Klaus.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich, heute mit dabei sein zu können.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auch auf ein spannendes Gespräch und die Reise durch die Zukunftsthemen.
Also die erste Frage, die sich uns stellt: Was macht eigentlich ein Funktionsbereichsleiter Filialbau bei Rewe so ganz genau? Für die, die da nicht so tief im Thema drin sind, vielleicht kannst du uns da alle gemeinsam nochmal abholen, bevor wir dann tief ins Thema einsteigen.
Ja, das mache ich gerne, Christian. Ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es aber relativ einfach zu machen. Also bei der Rewe bauen wir selber, aber wir lassen auch vielfach für uns bauen, das heißt Investoren bauen für uns. Ich selber sitze in Köln in der Zentrale, bin jetzt meistens nicht operativ an den Projekten dran, sondern wir sind eher eine strategische Einheit. Wir haben deutschlandweit 6 regionale Bauabteilungen mit insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für uns die Projekte machen, Neubauten und Umbauten, die sich aber auch um Reparatur, Instandhaltung und Wartung unserer Märkte kümmern. In Köln, in unserem Funktionsbereich, kümmern wir uns erstmal darum, dass dieser Laden funktioniert. Das heißt, dass alle organisatorischen und prozessualen Voraussetzungen gegeben sind, dass ein so großes und komplexes Bauwesen funktioniert. Aber wir haben natürlich auch strategische Konzepte oder strategische Projekte, ob das nun Einkauf und Beschaffung ist, also nationale Ausschreibungen, die wir begleiten. Aber wir entwickeln natürlich auch eben Gebäudekonzepte, neue Marktkonzepte und gucken so ein bisschen darauf, wohin sich die Retail-Immobilie, der Lebensmittelmarkt tatsächlich auch hin entwickelt.
Du hast es schon gesagt, Zukunftskonzepte für neue Märkte, dann springt einem direkt das Wort Nachhaltigkeit, was ja aktuell in aller Munde ist und in allen Fachzeitschriften hoch und runter diskutiert wird. Was bedeutet denn dieser Begriff Nachhaltigkeit persönlich für dich, aber auch insbesondere für Rewe als großen Immobilieneigentümer beziehungsweise als Bauherr? Was bedeutet das konkret?
Fangen wir am besten erstmal mit dem Unternehmen an, also mit meinem Arbeitgeber, der Rewe-Gruppe. Die Rewe hat 2006 beschlossen, künftig in allen Geschäftsbereichen nachhaltig zu agieren. Und hat das letztendlich eben nicht nur irgendwo ins Buch geschrieben, sondern tatsächlich auch in konkrete Maßnahmen und Taten umgesetzt. Es wurden Gremien installiert, die letztendlich auch diese Erfolge dann kontrollieren, controllen und sehen, dass wir uns da weiterentwickeln. Und das betrifft wirklich alle Geschäftsbereiche. Das ist die Logistik, das ist der Wareneinkauf, das sind die Verwaltungen, das sind unsere Reiseunternehmen, aber das sind natürlich auch wir Immobilie bauen. Und seit 2006 haben wir da natürlich in vielfältigsten Maßnahmen unsere Aktivitäten manifestiert. Und die Rewe Group hat natürlich auch in der Zeit Klimaziele ausgegeben. Es gab ein 2012er Klimaziel, es gab das 2020er Klimaziel. Die sind, die werden auch nachgehalten und geguckt. Wir lassen das auch von unabhängigen Instituten immer wieder prüfen. Insofern wird das Thema der Nachhaltigkeit hier ganzheitlich ernst genommen und tatsächlich im täglichen Doing umgesetzt. Also die ganzen Einzelmaßnahmen aufzuzählen, das wäre wahrscheinlich viel zu komplex. Für uns im Bauen bedeutet es, dass wir seit 2008 die Idee des Green Buildings verfolgen. Wir haben 2009 unseren ersten Green Building Supermarkt in Berlin aufgemacht und haben daraus letztendlich einen Gebäudestandard entwickelt, den wir 2012 schon serienreif hatten, mit einer Musterbaubeschreibung, mit einem Mehrfachzertifikat der DGNB in Gold, also eine Typenzertifizierung, und sind mit dieser Baubeschreibung seitdem jetzt unterwegs, sowohl bei Mietobjekten als auch bei eigenen Objekten der Rewe, und haben Stand heute rund 210 Green Building Märkte in Deutschland errichtet. Wir haben aktuell gut 100 weitere in Planung und Bau. Und von daher sind wir natürlich mit dem Thema nachhaltigen Bauen da schon relativ weit gekommen in den letzten Jahren. Es ist auch ein Modell, was am Markt sehr erfolgreich funktioniert, auch bei den Investoren. Und so ist es dann eben auch, dass man irgendwo versucht, das Ganze immer weiterzuentwickeln. Für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich eine selbstverständliche Art und Weise, Dinge zu denken, weil Nachhaltigkeit kaufe ich ja nicht, sondern Nachhaltigkeit oder für Nachhaltigkeit entscheide ich mich ja bei allem, was ich tue, ob ich das jetzt nachhaltig mache oder ob ich das weniger nachhaltig mache. Insofern ist es eigentlich eine Lebenseinstellung und eine Art, Dinge zu sehen und zu denken und sie dann so zu machen, dass ich möglichst eben einen nachhaltigen, langfristigen Nutzen daraus habe. Und das ist egal, ob man jetzt Auto fährt und vielleicht ein bisschen langsamer fährt oder ein Gebäude baut und das so baut, dass das in allen Belangen einfach ein bisschen besser funktioniert als früher sozusagen konventionell gebaute Objekte.
Also das war schon mal ein guter und tiefer Einblick in diese Themenwelt. Und wenn man das jetzt mal aufgreift und sagt, es geht ja weiter, ihr seid dann vom Green Building Markt praktisch zu dieser Idee des Green Farming Markt gekommen, wenn ich das so richtig ausdrücke. Mhm. Was heißt das? Was steckt da drin? Ja, wenn wir mal über Wiesbaden und das Projekt da sprechen, an welcher Station sind wir da jetzt gedanklich und wo geht die Reise praktisch dann auch noch weiterhin?
Ja, die Grundlagen für das Projekt in Wiesbaden, die haben wir schon 2016 gelegt. Das war ein relativ komplexer Prozess. Wie gesagt, 2009 waren wir mit unserem ersten Green Building am Start, haben sehr viel gemacht und wir haben 2016 überlegt, wie geht's mit dem Thema Green Building weiter? Wie entwickelt sich das weiter? Und wir haben so ein bisschen unseren Status quo analysiert und auch ein bisschen, was sich so insgesamt an der Immobilie, Lebensmittelmarkt eigentlich so tut und haben festgestellt, dass sich da sehr, sehr viel tut. Und das hat eben nicht nur mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass sich gerade viele Themen am Supermarkt verändern. Wir haben letztendlich in 2016 geguckt, was ist im Moment, was passiert gerade mit dem Lebensmittelmarkt, mit dem Gebäude. Was hat sich getan, was hat sich verändert? Und wir haben halt viele Faktoren identifiziert, die Veränderungen auf das Gebäude des Lebensmittelmarktes bedingen. Und die sind sehr vielschichtig. Das eine ist zum Beispiel das Thema der Lage. Man weiß, dass über viele Jahre Lebensmittelmärkte gerne irgendwo in Randlagen waren, in Gewerbegebieten etc. Es hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Wir sind jetzt stärker in den Städten, im Quartier, sehr nah am Kunden dran. Wir sehen aber auch, dass sich unsere vertrieblichen Konzepte verändert haben. Wenn man früher in den Lebensmittelmarkt, in den Rewe-Markt gegangen ist, dann hat man Joghurt gekauft, Butter, Brot, hat bezahlt und ist gegangen. Heute kann man an der Kasse Geld abheben, man kann in vielen Rewe-Märkten sein Hemd zur Reinigung bringen, man kann Pakete abholen. Das sind alles Themen, die haben mit Lebensmittelkauf eigentlich nichts zu tun, sind Dienstleistungen, die drumherum gewachsen sind. Wir haben dazu noch das Thema des demografischen Wandels natürlich, der auf unser Kundenverhalten ein Stück weit einzahlt. Wir haben das Thema der Digitalisierung, die uns in den nächsten Jahren sehr stark auch beschäftigen wird. Der stationäre Einzelhandel wird natürlich bleiben, aber er wird sich verändern. Wir haben Abholstationen. Wir haben sicherlich damit zu tun, dass bestimmte Sortimente künftig eher online gehandelt werden, weniger stationär. Sehen dann aber, dass im stationären Handel sicherlich frische und ultrafrische Produkte sehr stark laufen. Das sind so viele Faktoren, die auf das Gebäude Lebensmittelmarkt einzahlen, wo wir dann auch identifiziert haben, dass der Supermarkt eigentlich die größte Veränderung aktuell mitmacht, seit der Supermarkt erfunden wurde, Anfang der 50er Jahre. Das heißt für uns, dass sich der Supermarkt verändert vom monofunktionalen Lebensmittelmarkt hin zu einem multifunktionalen Dienstleister rund um Lebensmittel. Und dass er letztendlich auch über die Standortfaktoren dabei zu einem aktiven Baustein im Quartier wird. Und das ist er nie gewesen. Und deswegen haben wir 2016 gesagt, wir entwickeln unsere Märkte nicht weiter, sondern wir finden den Rewe-Markt komplett neu. Und das heißt wirklich komplett neu, bedeutet, dass wir tatsächlich komplett bei Null angefangen haben und alles in Frage gestellt haben und mit einem Planerteam alles völlig neu entwickelt haben. Manches hat sich dann doch wieder ergeben, dass bestimmte Sachen gut sind. Es ist aber auch vieles komplett anders geworden. Und ich glaube, das spürt man auch, wenn man in Wiesbaden sich den Markt anguckt, dass es doch sehr anders ist. Und es sollte auch so sein.
Wie viel Input von Seiten der Verbraucher steckt dann in diesen neuen Konzepten? Weil der Markt rückt praktisch ja mehr in die Lebenswelt der Menschen. Auf der anderen Seite gestaltet er ja irgendwie auch die Lebenswelt der Menschen dann stärker mit und das Verhalten. Wie muss ich mir die Interaktion da vorstellen? Also ihr prägt ein Stück weit Verhaltensweisen, aber Verhaltensweisen haben ja auch das Konzept geprägt. Aber ihr seid mal mit einem weißen Blatt Papier gestartet. Wie funktioniert das praktisch?
Also das funktioniert so, dass wir natürlich jetzt viele Jahre schon mit dem Thema Green Building unterwegs sind. Und wir natürlich auch unsere Kundinnen und Kunden fragen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, und versuchen zu ergründen, was letztendlich einen guten Supermarkt auch für die Menschen ausmacht. Und beim Thema Green Building war es immer sehr prägnant, dass das drei Themen häufig genannt worden sind, die wirklich positiv besetzt sind, durchgängig positiv. Das eine ist das Tageslicht, was es ja früher im Handel gar nicht gab, nicht nur Lebensmittelhandel, sondern überhaupt. Aber eben das Tageslicht, hohe offene Decken und damit auch die Übersichtlichkeit im Markt. Und der dritte Punkt, den eigentlich auch wirklich jeder Mensch nennt, ist das Thema Holz, sichtbares und begreifbares Holz. So, deswegen war für uns klar, dass diese Attribute richtig sind und dass wir die brauchen. Wir fragen natürlich aber auch über unsere vertrieblichen Konzepte Kundinnen und Kunden, wie wir als Rewe gesehen werden. Und es gab vor einigen Jahren eben eine solche Befragung. Und da kam, ich sag mal, im Schnitt raus, dass wir als Rewe für hohe Qualität stehen, für eine hohe Verlässlichkeit, also dass die Kundinnen und Kunden Rewe als Marke auch sehr vertrauen. die Qualität schätzen. Aber es gab eben auch Töne dabei, die dann schon so ein bisschen ins Negative reingehen, wenn man dann hört, dass wir ein bisschen perfekt sind und dass wir letztendlich auch kühl sind. Wir haben versucht, über Einrichtungskonzepte da auch ein Stück weit gegenzusteuern, das Thema Emotionalisierung auch, dem Markt ein bisschen Wärme zu geben. Aber wir sind jetzt mit Wiesbaden ein Stück weitergegangen und haben letztendlich über die Architektur aufgezeigt, dass das, was über viele Jahre Tabu für jeden Lebensmittelmarkt war, eigentlich genau richtig ist, nämlich Stützen zu bauen. Und die Stütze war immer so das, was man im Lebensmittelmarkt gar nicht bauen darf als Architekt. Das habe ich auch früher, wenn ich selber geplant und gebaut habe, immer wieder gehört, keine Stützen, weil das schränkt ja die Flexibilität im Vertriebskonzept ein. Auf der anderen Seite, und so führen wir heute den Dialog, haben wir nachgewiesen und haben auch die Architekten nachgewiesen, dass die Stütze eben mehr ist als nur ein tragendes, statisches Element, sondern die Stütze gliedert einen Raum, und sie gibt diesem Raum letztendlich Maßstab und Proportion. Und Maßstab und Proportion für den Menschen wiederum auf psychologischer Ebene gibt dem Menschen wiederum auch einen gewissen Halt und damit dem Raum auch eine gewisse Emotion, die der Mensch dann spüren kann. Bedeutet unterm Strich, wenn ich einen 2000 Quadratmeter Raum habe, der im Mittel 7 Meter hoch ist, wenn da nichts weiter drinne ist, dann hat er das Gefühl von einer Halle. Und in einer Halle fühlen wir uns als im Mittel 1,75 Meter große Menschen halt nie wirklich wie in einem Wohnzimmer. Wenn ich den gleichen Raum jetzt wiederum gliedere und damit eine Maßstäblichkeit reinbringe, dann habe ich ein ganz anderes Ambiente. Und das spürt man natürlich in Wiesbaden sehr stark, wenn man dort reingeht. Insbesondere dann, wenn man sagt, dass die Raumproportion, das heißt die Raumgröße, 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche, mit der Höhe exakt gleich ist, wie wir es in anderen Rewe-Märkten haben. Da kann man mal in einen anderen Supermarkt reingehen und das dann miteinander vergleichen. Dann merkt man, dass diese Emotionalität tatsächlich über die Konstruktion kommt. Natürlich in Verbindung mit dem Holz und auch in Verbindung mit dieser besonderen Stapelkonstruktion. Aber das war eben das Wichtige, dass wir diese Maßstäblichkeit auch in den Raum reinbringen.
Kann man sagen, dass damit von der Funktionsoptimierung in der Vergangenheit bei Supermärkten im Grunde genommen wir uns hinbewegt haben, ein Stück mehr das Wohnzimmer der Menschen, also emotional abzubilden, ein bisschen Heimat abzubilden, damit die Leute sich dort wohler fühlen. Das korrespondiert ja ein Stück weit damit, dass wir mehr in die Quartiere reingehen und der Supermarkt praktisch nicht mehr auf der grünen Wiese wie so ein Satellit irgendwo außen ist und wirklich nur die Funktion hat, wo ich hinfahre, um etwas zu erledigen, sondern dass es mehr Teil des Lebens ist und sich damit auch drinnen das widerspiegelt.
Ja, genau. Also das ist sicherlich genau richtig. Es muss gar nicht das Wohnzimmer sein, aber ich glaube schon, also wir haben diese Analogie der Markthalle, die ist, finde ich, in den letzten Jahren ein bisschen überstrapaziert worden, auch wenn vom Bautypus her der Markt in Wiesbaden sicherlich sehr, sehr stark angelehnt ist an einer klassischen Basilika-Bauweise, letztlich der Grundlage der Markthalle. Aber ich sehe es ein bisschen mehr so wie der Marktplatz. Und wenn man sagt, der Stadtbaustein oder der Quartiersbaustein, dann ist es früher ja auch der Marktplatz gewesen, wo sich die Menschen treffen, wo sie einkaufen können, aber wo man sich am Rand auch mal hinsetzt und einen Kaffee trinkt, wo man gerne auch mal ein bisschen verweilt und miteinander plaudern kann. Und Wiesbaden, dadurch, dass es eben auch mit viel Glas aufgelöst ist, ist so ein bisschen was wie dieser überdachte Marktplatz. Und soll genau das eben auch schaffen, weil wir einfach ganz klar sagen, nachdem über viele Jahre hinweg der Lebensmittelmarkt doch ein sehr zweckorientierter Bau gewesen ist, sehen wir heute eher, dass natürlich Kundinnen und Kunden das Recht haben, sich beim Einkaufen wohlzufühlen, ne? Und zu sagen, ist ein schöner Platz hier. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, sich irgendwo auch ein bisschen hinzusetzen und das eine oder andere Gespräch zu führen und schnell hin und schnell wieder raus, dann hat das aus meiner Sicht auch eben mit Lebensqualität zu tun. Ne?
Wenn wir absolut. Ja, Martin, ich wollte gerade den Ball zu dir spielen, weil wir haben uns ja mal über das Geld unterhalten auch.
Genau, also ich habe im Prinzip, was das Thema neue Gestaltung von den Immobilien angeht, abseits des reinen Entwurfs die Frage, ändert sich mittlerweile auch etwas in der Projekt Verwirklichung, also in der Bauphase, in der Ausführungsphase was bezüglich des, welche Unternehmer bauen das, wie bauen die auch vielleicht miteinander und welche Auswirkungen hat das Ganze auf das Thema Baukosten, vielleicht auch Bauzeit? Also welche Auswirkungen hat dieser andere Ansatz des Entwurfs auf die Ausführung an sich?
Der Entwurf, insbesondere mit dem Holzstapeltragwerk, welches von ECMI und dem Büro Knippig entwickelt wurde, ist von Anfang an klar darauf ausgelegt, dass wir hier das Ziel verfolgen, eine Modularisierung in der Reproduktion anzustreben. Bedeutet für uns also tatsächlich, dass das Bauen ja leider nicht einfacher wird. Auch das Thema Fachkräftemangel ist natürlich auf den Baustellen zu spüren. Und wir sehen schon für uns auch eine recht große Chance da drinne, nicht nur stärker auf Holzbau zu setzen, sondern eben tatsächlich auf modularisierten Holzbau. Das heißt auch das Thema der Vorfertigung in der Produktionshalle beim Holzbauunternehmer möglichst stark auszuweiten und vor Ort viel stärker nur in die Fertigmontage dann zu gehen, sodass wir sagen können, dass die Prozesse auf der Baustelle dadurch aus unserer Sicht wahrscheinlich beschleunigt werden, aber auf jeden Fall eben Qualitäten und Termine sicherer gehandelt werden können, als das heute im klassischen Rohbau dann der Fall ist. Bezüglich Kosten haben wir eine relativ klare Vorstellung, auch wenn das heutige Modell etwas komplexer aussieht. Wie gesagt, wir sehen die großen Chancen in der Modularisierung und Standardisierung da drinne. Ist unser klares Ziel, dass wir das neue Gebäudemodell kostenneutral zu unseren heutigen Green Buildings errichten wollen. Ich bitte um Verständnis, wenn ich jetzt nicht um klare Euro-Angaben oder klare Euro-Angaben äußern kann. Da wären sicherlich der eine oder andere sehr interessiert dran, ganz sicherlich. Aber wir wollen eben keine Preisspirale hier anfeuern, sondern wir wollen ganz klar eben auch über serielle Fertigung auch nachher die Reproduktion und das bundesweite Umsetzen von klaren Baukonzepten dafür Sorge tragen, dass wir in der Preisrange sind, in der wir heute eben mit unserem Green Building auch schon liegen. Auch natürlich, um unseren Investoren ein klares Signal zu geben, dass wir da verlässlich bleiben und dass die kalkulierten Kosten eben auch weiterhin die Basis sind, wenn man mit uns gemeinsam solche Projekte macht, ne?
Darf ich mal eine These aufstellen? Wenn man mal in die Zukunft schaut, könnte man sagen, dass nur auch serielles Bau-Know-how, ich will es mal so nennen, oder industrielles Bau-Know-how im Grunde genommen die Ansprüche an die Nachhaltigkeit in der Zukunft gewährleisten kann? Oder wäre das eine zu steile These für einen Architekten?
Ich glaube, dass man auch konventionell nachhaltig bauen kann, weil wie gesagt, nachhaltiges Bauen ist ja durchaus nicht so wirklich ganz eng zu fassen. Man kann das ja wirklich auf vielfältigste Weise tun. Wir haben natürlich den großen Vorteil darüber, dass wir so ein bisschen analog des Automobilbaus einen Prototypen machen, aus diesem Prototypen lernen, daraus letztendlich ein Serienprodukt ableiten, das wir dann auch wieder verifizieren und vielleicht nach 2-3 Jahren der Serienfertigung mit dem ersten Facelift auftauchen. Das heißt, wir kontrollieren unsere Projekterfolge ja immer wieder und versuchen dann nachzujustieren, dass wir es tatsächlich hinbekommen, nachher ein durchoptimiertes Gebäudekonzept für Supermärkte dann auch zu haben. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich heute ein Bürohaus baue und morgen eine Kindertagesstätte. Na, dann kann ich zwar gewisse Prinzipien übernehmen, aber wir können natürlich schon sehr stark in Konstruktion und im Detail so weit denken, dass wir nachher ein komplett durchoptimiertes Konzept haben.
Wir haben, Martin, ja auch oft mit anderen Gesprächspartnern schon über partnerschaftliches Bauen gesprochen. Mal abgesehen vom Thema der Streitvermeidung und der damit verbundenen Vorteile, inwieweit lassen sich solche Konzepte vielleicht auch nur mit einem guten, festen Team umsetzen? Also die Frage der Vorteile beantwortet sich ja schon wirtschaftlich hier an dieser Stelle, aber erfordert das am Ende eine relativ konstante Besetzung des gesamten Bauteams, wenn man so will?
Ja, es ist jetzt nicht ein Bauteam, aber es ist in der Tat so, und das ist nicht nur bei uns so, sondern ich würde auch sagen, bei allen anderen, die im Bereich Lebensmittelmärkte baulich unterwegs sind. Das Bauen für den Lebensmittelhandel ist schon eine relativ spezielle Sparte. Und es ist tatsächlich so, dass es einen Pool an Menschen gibt, ob das nun Architekten und Planer sind oder ob das auch Generalunternehmer sind, die sich da sehr spezialisiert haben. Insofern trifft man eben immer wieder die gleichen, die das Ganze dann eben gut können. Aber das heißt nicht, dass sie dann nur Rewe bauen, sondern der baut morgen eben auch ein Aldi, Lidl, Edeka oder sonst irgendwas. Das sind eben schon auch Projektpartner, die halt wirklich Lebensmittel fast ausschließlich machen. Ne? Und das trifft man immer wieder. Wir gucken natürlich auch abseits dieses Pools immer wieder, wo sind neue Leute, mit denen man da gut zusammenarbeiten kann. Aber das Verständnis vom Lebensmittelgeschäft ist da sicherlich hilfreich. Ne?
Kann man das sagen? Was müsste jemand mitbringen, der in dieses Netzwerk hinein will? Also, oder anders formuliert die Frage, was fehlt praktisch noch für die Zukunft? Wo ist noch Raum nach oben?
Wo ist noch Raum nach oben? Das ist eine gute Frage. Also letztendlich haben wir natürlich, so wie alle anderen, auch damit zu tun, dass es eigentlich immer wirklich gute Fachleute gibt. Die Technikgewerke sind ja heute auf dem Markt wirklich mehr als gesucht und andere Berater dementsprechend auch. Ja, wer das machen will, der muss halt Spaß an Zusammenarbeit mit dem Konzernbauherrn haben, muss das Thema Termine können. Bei Architekten ist es letztendlich so, und ich habe das ja nun jahrelang vorher auch gemacht, hier ist eben nicht der klassische Entwurf gefragt, sondern der Entwurf liegt letztendlich in Baukonzepten, zumindest in der Leistungsphase 2 im Wesentlichen vor. Wir machen keine Variantenprüfungen mehr, sondern wir wissen ja, was wir wollen. Wir kennen unsere Raumprogramme auch, ne? Und da muss man sich dann ein bisschen drauf einlassen können, dass man eben nicht mehr so ganz alle Teile macht, aber das Thema dann entwurflich ausarbeiten, in die Genehmigung bringen, nachher die Baustelle auch zu handeln und zu managen. Das sind dann ja die Skills, die dann kommen. Häufig ist der Zeitdruck relativ hoch. Ja, von daher gibt es da eben doch eine Menge Menschen, die sich darauf so ein bisschen spezialisiert haben und da sehr viel Spaß dran haben. Ne?
Christian hatte eben mit partnerschaftlichem Bauen ein aktuelles Zukunftsthema angesprochen, was in den Gazetten natürlich vertreten ist. Wie sieht es bei Ihnen aus hinsichtlich des Einsatzes und auch was Sie davon erwarten beim Thema BIM, also Einsatz von BIM sowohl im Entwurf als auch dann später in der Ausführung? Wie sind da Ihre Erfahrungen, aber auch wahrscheinlich Erwartungen als Konzern?
Ja, BIM ist ein großes Thema, ist für uns auch ein großes und wichtiges Thema. Allerdings ist es eben nicht so oder bei uns ein bisschen anders als jetzt im klassischen Planungsbüro. Wir können uns jetzt nicht eine BIM-Software anfangen, ein paar Leute schulen und dann fangen wir an, sondern wir haben ja tatsächlich sehr viele Bauvorhaben. Wir bauen als Rewe Vollsortiment jedes Jahr 80, 90, 100 neue Märkte, teils selber, teils eben mit Investoren. Bei uns bauen natürlich noch andere Konzernschwestern und Töchter, sei es bei Penny, bei Thom Baumärkten, unsere Läger und Verwaltungsbauten. Also da passiert ja eine ganze Menge. Und das bedeutet auch, dass natürlich jedes Jahr, jeden Tag eigentlich unheimlich viele Menschen in diesen Planungsprozessen drin sind, eben für Märkte, für Großläger und für alle möglichen Bauaufgaben, die permanent da sind. Bedeutet also, wir haben eine sehr große und komplexe Organisation und das Thema Integration BIM, da gucken wir im Moment strategisch drauf, wie wir das genau integrieren, wird aber für uns sicherlich genau das Thema sein, dass wir, ich sag mal, bis hin zu 7D-BIM das Thema planen, bauen und Gebäude verwalten, irgendwann tatsächlich über BIM-Systeme abbilden wollen. Und um auf Wiesbaden zu kommen, wenn wir über Modularisierung im Holzbau reden, ist natürlich das hochgenaue BIM-Modell gerade für den Holzbaubetrieb eine unheimlich gute Grundvoraussetzung, um ganz effizient letztendlich auch seine Fertigung dann zu machen, ne? Weil wir natürlich im Bereich des Holzbaus in der Lage sind, tatsächlich BIM-Daten direkt auszulesen und im Holzbau direkt auch weiter zu verarbeiten, ne?
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Du sprichst gerade auch mehrfach das Thema Holz an und war auch eben ja als positives Merkmal bei den Umfragen unter den Kunden genannt. Was macht denn auch für dich als Architekten, aber auch als Bauherr das Bauen mit Holz so interessant? Also es ist ja aktuell wieder deutlich am Kommen. Also es war ja schon mal da, dann war es wieder ein bisschen weg, jetzt ist es wieder deutlich am Kommen. Wie beurteilst du das Thema?
Ich bin da seit langen Jahren sehr, sehr großer Überzeugungstäter, muss man sagen. Holz hatte halt unheimlich viele Aspekte, die sehr positiv sind. Also zum Bauen ist es natürlich ein toller Baustoff erstmal, weil er viel tragen kann, viel mitmacht und Holz dabei trotzdem leicht ist. Das heißt, das Transportieren ist nicht so ganz so schlimm wie bei anderen Materialien. Holz hat entgegen eben der landläufigen Meinung hervorragende Brandschutzeigenschaften. Auch da kann man eine ganze Menge mitmachen. Holz lässt sich natürlich vor Ort auch sehr gut verarbeiten. Das ist sehr dankbar. Holz ist natürlich aber auch für die meisten Menschen, wenn sie es sehen, wenn sie es riechen, erstmal total positiv und sagen, Mensch, das ist richtig schön, ne? Aber was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch für mich jetzt im Bauen, dass Holz tatsächlich der einzige Baustoff ist, den wir haben, der eine positive Ökobilanz haben kann. Bedeutet letztendlich, wenn ich einen Kubikmeter Holz im Gebäude verbaue und ihn dort 30 Jahre lang nutze, dann kann dieser Kubikmeter Holz halt in diesen 30 Jahren im Wald wieder nachwachsen. Nutze ich es länger, bin ich in der positiven Ökobilanz. Und wenn wir dann zu Konstruktionen kommen, die eben den Wertstoffkreislauf auch für Holz letztendlich am Laufen halten, das heißt, dass ich wirklich demontable Konstruktionen habe, dann kann ich natürlich auch noch wiederum Sekundärnutzungen für dieses Holz andenken. Und das kann ich mit keinem anderen Baustoff in der Form machen. Und das begeistert mich immer wieder.
Das heißt, ein Supermarkt, in dem oder überhaupt ein Gebäude, in dem viel Holz verbaut ist, ist auch ein Stück weit gebaut für die nachfolgende Generation, unabhängig davon, was dann mit dem Baustoff möglicherweise mal gemacht wird in anderer Verwendung.
Ja, absolut. Es ist für Wiesbaden zum Beispiel so, wir haben dort 1100 Kubikmeter Holz drinne. Im Wesentlichen ist es als Brettschichtprofile eingebaut. Dadurch, dass es Brettschichtprofile sind, verlieren sie ökologisch. Sonst hätte man 1:1 rechnen können, aber wir haben bei den 1100 Kubikmeter, die dort verarbeitet sind, 700 Tonnen CO2 eingelagert, also eingespeichert. Bedeutet natürlich, wenn man jetzt viel mit Holz arbeitet, speichern wir in den Bauwerken CO2 ein. So CO2, was erstmal nicht in die Atmosphäre kommt, solange wie das Gebäude steht. Das ist gut, weil uns das natürlich bei den aktuellen Problemen des Klimawandels hilft. Wir speichern erstmal CO2 weg. Das ist nicht komplett weg, aber es ist erstmal zumindest temporär aus dem Verkehr gezogen. Und damit erkaufen wir uns sozusagen ja auch ein Stück weit ein Zeitkonto bei der Bewältigung unserer Klimaprobleme. Wenn ich jetzt aber Wiesbaden in 30, 40 oder 50 Jahren nicht mehr brauche und demontiere, wir haben die Profile dort alle mit Schraubverbindungen verbunden, kann ich das letztendlich sortenrein verarbeiten. Und ich kann diese Holzprofile, die da sind, natürlich weiterverarbeiten, zum Beispiel in Spanplattenwerken, daraus Spanplatten machen, daraus kann ich dann wieder meinetwegen Holztafelwände errichten oder ganz am Ende hole ich mir nur die Zellulosefaser dort raus und mache daraus eine Wanddämmung und die kann ich natürlich wieder weiter nutzen. Und erst am Ende dieses Stoffkreislaufes steht dann irgendwann die thermische Verwertung, bei der das CO2 dann freigesetzt wird. Aber wenn man das geschickt macht, dann sind das natürlich viele, viele Jahrzehnte, in denen letztendlich diese Substanz erstmal so genutzt wird, wie sie da ist. Und im Wald wächst letztendlich in der gesamten Zeit immer wieder Holz nach. Und das ist natürlich ganz eine ganz hervorragende Eigenschaft, gerade wenn wir darüber sprechen, CO2-Emissionen zu vermeiden oder CO2 eben nicht in die Atmosphäre zu geben, sollte man eben gucken, dass man Holz nutzt, eine gute, nachhaltige Forstwirtschaft betreibt, so wie wir das in Deutschland Gott sei Dank auch haben, und erst ganz spät am Ende einer wirklich möglichst langen Wertschöpfungskette die einzelne Holzfaser einer thermischen Verwertung zuführt, dann kann ich wenigstens die Energie nochmal rausziehen und erst dann wird es CO2-frei, aber in einer Menge, die dann mehrfach im Wald wieder nachgewachsen sein kann.
Ich möchte noch einmal eine Kurve fahren hier. Wir sind jetzt ja ganz tief im Thema auch Nachhaltigkeit und Zukunftsdenke drin. Jetzt haben wir sehr viel über die ganze bauliche und konzeptionelle Seite gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf dieses Grundkonzept Green Farming Supermarkt eingehen. Ja. Näher im Quartier. Das ist ja im Grunde ein Fortdenken genau dieses Ansatzes, wenn ich dort auf dem Dach oder im Markt Lebensmittel auch direkt anbaue und sie regional verteile, dann bin ich ja auch wieder beim Thema CO2-Einsparung und Nachhaltigkeit. Vielleicht kannst du unseren Hörern da nochmal einen kleinen Einblick geben, wie dieses Konzept so funktioniert, wie ihr das gedacht habt oder wie es auch vielleicht im Moment schon sich anlässt, dann bei den Menschen wahrgenommen zu werden.
Ja, also das Ganze hat eigentlich auch witzigerweise 2016 begonnen. Durch Zufall ist irgendwo eine Zusammenarbeit oder ein erstes Kennenlernen passiert zwischen Rewe und der Firma ECF in Berlin. Die Firma ECF in Berlin hat seinerzeit eine Urban Farm ebenerdig mitten in Berlin betrieben, was man bei uns im Hause sehr interessant fand. Es gab dann Gespräche und Überlegungen und ist da auch zusammengekommen. Und seit 2016 beliefert ECF mit der Berliner Hauptstadtfarm mehrere Berliner Supermärkte der Rewe mit Basilikum und mit Buntbarsch. So, und das hat sehr gut funktioniert, weil wir einfach glauben, dass auch dieses Konzept, ich komme da gleich noch mal ein bisschen näher drauf, ein sehr, sehr gutes Konzept ist. Und da wir in dem Jahr, es war wirklich reiner Zufall, eben auch tatsächlich drüber nachgedacht haben, wie es mit Green Building weitergeht, kam auch bei uns im Bereich der Geschäftsleitung die Idee auf, wie wäre es denn, wenn ihr Green Building weiterentwickelt, können wir da nicht eine Farm aufs Dach setzen? So. Und dann haben wir gesagt, ja, wir überlegen mal und haben uns dann mit ECF zusammengesetzt und haben mit den Architekten von ECMI zusammengesessen und haben ein bisschen hin und her überlegt und dachten, ja, es funktioniert so. Und so ist das Ganze dann letztendlich entstanden. Und wir haben das dann konsequent gemeinsam weiterentwickelt und so steht jetzt in Wiesbaden eben eine Urban Farm auf dem Supermarktdach. Und was macht das Ganze? Eine Dachfläche haben wir sowieso. Ein Gewächshaus muss irgendwo stehen. Wenn es da steht, wo sowieso ein Gebäude steht, dann verbraucht es keine Fläche. Das ist per se schon mal gut. Basilikum wird dort angebaut. Basilikum verkaufen wir in unseren Märkten. Auch das passt gut. Genauso das ganze Thema Fisch. Es wird also bei ECF Fisch gezüchtet. Fisch verkaufen wir auch. Also letztendlich alle Parameter, die da passen. Das Interessante ist eben dabei, dass es bei der Farm eine sogenannte aquaponische Farm ist. Bedeutet dabei, dass es ein geschlossener Wasserkreislauf zwischen Fisch und Basilikum ist. Das heißt, die Fische, die schwimmen in Aufzuchtbecken, mit relativ viel Wasser. Wir ziehen in Wiesbaden das Wasser übrigens im Wesentlichen aus Regenwasser. Nur bei langanhaltenden Trockenphasen müssen wir Frischwasser dazugeben. Die Fische produzieren Ausscheidungen, die in das Wasser gehen. Die gehen dann über einen Grobfilter. Da werden die Ausscheidungen in Nitrat umgewandelt. Und dieses Nitrat ist ein super Pflanzenschutz. Und so kommt das Wasser dann von den Fischen zum Basilikum. Und das Basilikum zieht letztendlich den Dünger da wieder raus, macht das Wasser wieder sauber und dann geht das Wasser wieder zurück zu den Fischen. Das ist in der Tat ein komplett geschlossener Kreislauf, der im Vergleich zu konventioneller Landwirtschaft rund 95% weniger Wasser benötigt und damit natürlich auch extrem nachhaltig funktioniert, in sich schon in der Produktion. Nachhaltig wird es natürlich auch dadurch, dass letztendlich Transportwege extrem minimiert werden. Funktioniert jetzt bei uns tatsächlich so, dass unser Markt ja regelmäßig von unserer eigenen Logistik angefahren wird, Ware bekommt und dann fahren die LKWs mit weniger Ware oder mit leerem Auflieger wieder weg. Das ist eine tolle Gelegenheit, um da letztendlich Verpackung mit dem Basilikum in die LKWs reinzustellen, die sowieso wieder wegfahren. Die fahren dann zurück zum Lager, dann können sie auch das Basilikum gleich mitnehmen. Es ist eine Sowieso-Fahrt und dann geht das Ganze in unser Frische-Lager und wird dort direkt am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag, in die weiteren Märkte verteilt. Weil die Farm, die wir in Wiesbaden haben, produziert eben nicht nur für den Standort Wiesbaden, sondern die Menge, die dort produziert wird, ist so hoch, dass wir dort Basilikum für 450 Märkte in der Region Mitte produzieren können.
Wow, beeindruckende Menge. Und eine gute Antwort auf die Frage der Leerfahrten, ja, die ja. wir auch ja in ja. der Branche in genau. hohem Maße haben.
Ich würde jetzt, wir haben ja viel jetzt gehört darüber, was sich ein Bauherr oder auch im weiteren Sinne dann auch ein Supermarkt in Sachen Nachhaltigkeit überlegt, wenn du jetzt sagen könntest, du hast ja auch einen Blick über den Bauablauf, siehst ja dann doch immer noch eine oder andere Baustelle dann mal. Wenn jetzt wir wünscht dir was hätten und du sagen könntest, ich hätte gern, dass die Bauwirtschaft auch im Bereich der Nachhaltigkeit mitzieht. Was wären so die Punkte, wo du sagst, das hätte ich gern, dass die Bauwirtschaft sagt, das setzen wir jetzt mal um?
Ach so, du meinst, wenn ich jetzt für alle mal den einen Wunsch äußern könnte?
Ja, oder die ein, zwei, ja. drei Wünsche, wenn ich sagen würde, ja, ich habe jetzt in meinem Berufsleben mich dem Thema auch so ein bisschen gewidmet, dass ich sage, wie kann ich als Bauherr, als Betreiber okay. von Supermärkten nachhaltiger werden? Was können denn dann die unsere Märkte bauen, machen, damit sie auch weiterziehen, was das Thema angeht?
Also wichtig ist natürlich, dass man am Puls der Zeit bleibt und sich weiterentwickelt. Das Thema der Digitalisierung auf der Baustelle ist natürlich auch ganz wichtig. Aber wenn man das wirklich also sagen könnte, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir erstmal ab morgen alle nur noch nachhaltige Gebäude bauen. Weil, und das ist meine eigene Erfahrung aus vielen Projekten, wenn man nachhaltiges Bauen ernst meint, kostet nachhaltiges Bauen keinen einzigen Cent mehr als konventionelles Bauen. Weil Nachhaltigkeit kaufe ich nicht, Nachhaltigkeit denke ich und lebe ich. Und wir brauchen eigentlich nur unser Denken ein bisschen zu verändern und dann kommen am Ende nachhaltige Gebäude raus. Wenn wir dahin kämen, dass dann wirklich jedes Gebäude, was wir ab morgen errichten, bei der DGNB oder bei anderen Stellen zertifiziert werden könnte, dann wäre, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Denn letztendlich der Beitrag der Bauwirtschaft zu den CO2-Emissionen, der ist doch recht, recht hoch. Und da können wir alle ganz viel für tun, dass das deutlich besser wird. Ne?
Ja, ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, da läufst du ja auch bei uns offene Türen ein. Das sehen wir ganz genauso, weil wir natürlich auch mit diesem Podcast eben Impulse in genau die Richtung setzen wollen und Menschen auf Ideen bringen wollen, wie es cleverer geht, ohne ja. dass es unwirtschaftlich wird, sondern Cleverness mit Wirtschaftlichkeit kombiniert, ist, glaube ich, die Killer-Denkweise im positiven Sinne für die Zukunft. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich bin ja so auf das Thema Strategie und strategische Transformation spezialisiert und habe viele Veränderungsprojekte mit meinen Kunden. Und da merkt man natürlich immer, wenn man mit neuen Ideen um die Ecke kommt, dann mag die Idee gut sein, sie trifft nicht immer auf Gegenliebe. Und jetzt seid ihr ja auch mit über 300.000 Mitarbeitern kein kleines Unternehmen, sondern im Gegenteil ein großer Konzern mit vielen verschiedenen Teilen. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal mitnehmen in diesen Prozess, wenn man so ein Projekt, wir denken Zukunft und wir bauen Zukunft und wir machen Dinge mal anders, als wir das vielleicht 1950 gemacht haben oder 1980 gemacht haben, was ja vielleicht auch ganz gut funktioniert hat. Wie schiebt man so ein Projekt in so einem Konzern an? Also wir haben ja viele Hörer, die auch selbst Entscheider sind und immer wieder im Großen und Kleinen in solchen Situationen sind. Was kannst du denen so mitgeben, vielleicht an praktischen Tipps aus dieser eigenen Projekterfahrung? Wahrscheinlich nicht nur in diesem Projekt, sondern in anderen davor auch, aber vielleicht auch
daraus. Ja, zwei Aspekte dabei. Im normalen Projekt, insbesondere gerade, was ich sag mal, den Standard nachhaltiges Bauen anbelangt, muss man natürlich tatsächlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Und das heißt eben auch tatsächlich für mich immer wieder und hat geheißen, hin zu den Leuten, ob das nun intern ist, in Gremien, auf Geschäftsleitungstreffen, Kaufleute treffen, aber auch mit Investoren auf Fachseminaren, Tagungen und dafür zu werben, dass eben Nachhaltigkeit, und das ist ja immer wieder der Vorwurf, ja, finden wir alles gut, aber kostet ja unheimlich viel Geld, damit aufzuräumen und die Leute davon zu überzeugen, dass Nachhaltigkeit eben kein Geld kostet. Bei Investoren, wie gesagt, wir machen relativ viel Märkte über Investoren als Mietobjekte, war das wirklich ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat, wo man aber wirklich mit jedem einzelnen Investor immer mal gesprochen hat. Und heute sind wir letztendlich bei einer Mietobjektquote von 75% bei zertifizierten Gebäuden. Und die Investoren haben das total adaptiert und sind begeistert heute und machen das gerne. Also da braucht man den langen Atem. Bei Wiesbaden jetzt ist es ganz anders gelaufen. Für mich auch komplett neu. Das war aber auch Verabredung mit dem Bereichsvorstand, der für dort zuständig ist, der Herr Mali, der eben Rewe verantwortet, haben wir vereinbart, wir wollen den Supermarkt neu erfinden, wir wollen komplett unsere ausgetretenen Pfade verlassen. Das funktioniert nur, wenn wir uns selber komplett rausnehmen. Das heißt, wir haben ein ganz kleines Projektteam intern gebildet und haben dieses Projekt komplett sonst aus Rewe rausgehalten. Wir haben uns mit Planern umgeben, die handeln können, aber noch nie für Rewe gebaut haben. Und wir haben die ersten 3 Jahre lang in absoluter Verschwiegenheit gearbeitet. Letztendlich, wie der Maler sein Bild malt, er malt das Bild fertig und am Ende sollen die Menschen beurteilen, ob sie es gut finden oder nicht. Ein Bild kann ich halt nicht mit 20 Menschen malen. Das funktioniert eben nicht. Dann diskutiert man darüber, wo man den ersten Strich ansetzt und mit welcher Farbe und mit welchem Pinsel. Und genauso haben wir es hier letztendlich auch gemacht und haben gesagt, wir machen dieses Bild einfach wirklich fertig. Am kleiner Wettbewerb mit 5 Architekturbüros. Acme aus London hat den damals gewonnen und wir haben dann gesagt, wir machen mit Acme einen Pilotmarkt und wir halten das im ganz kleinen Kreise. Und man geht natürlich ein relativ hohes...
Wie klein war der
Kreis? Der Kreis, der ist natürlich über die Zeit gewachsen. Wir haben das aber immer abgesichert über Vertraulichkeitsvereinbarungen, auch intern. Das heißt, wir haben wirklich nur die Menschen mit reingenommen, die zwingend notwendig waren. Wir waren nachher vielleicht 30 Leute. Rewe-Gruppe oder die Rewe-Vollsortiment hat etwas über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir waren nachher so 30 Leute ungefähr. Am Anfang deutlich kleiner und haben das dann wirklich so durchgehalten. Natürlich hat das ein Risiko. Ich bleibe bei diesem Gleichnis mit dem Bild. Wenn das Bild dann fertig ist und man zeigt es den Leuten, dann kann das natürlich sein, dass das Bild alle nachher doof finden. Und das Risiko muss man natürlich bewusst eingehen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass wir das Bild gezeigt haben und wir hören überhaupt keine Kritik, sondern wir hören unheimlich viel Zustimmung. Und das ist natürlich ein toller Erfolg auch dabei. hätte jetzt nicht zwingend so kommen müssen, aber man, wenn man, ich bin ja überzeugt davon, wenn man fest an die Ideen glaubt, die man hat, dann kommt am Ende auch wirklich was Gutes bei rum, weil Wiesbaden hat sich das auch so gezeigt. Ich habe aber ein Beispiel, warum das so gut ist. Wir haben den Parkplatz in Wiesbaden, da kann man das am besten eigentlich dran sehen. Und egal, wen man fragen würde, wer irgendwo mal mit Verkehrsflächen zu tun gehabt hat, sagt man, guck mal, da steht der Markt, das ist das Grundstück, da muss der Parkplatz hin, dann geht er hin und malt da einen Parkplatz drauf und dann ist es gut. Und so würde jeder Mensch, der normal ein Projekt macht, eben diesen Parkplatz auch sehen. Dann hat man diese Reihen nebeneinander, dazwischen sind die Fahrgassen und dann guckt man nur, ob man das so rumdreht oder so rumdreht und wie viele Parkplätze kriege ich in welcher Drehung da am besten hin. Und dadurch, dass wir aber jetzt tatsächlich mal out of the box gegangen sind, sind die Architekten, die da auch ein bisschen kreativ unterwegs sind, gesagt, naja, kann man machen, sieht aber irgendwie doof aus und haben mal ausprobiert, was passiert denn, wenn ich eine Ringstraße anlege, die um eine große Grüninsel rumführt. Und das Erstaunliche ist, und das hat mich selber auch komplett umgehauen dabei, ist, dass man erstmal drauf guckt und sagt, das sieht total bizarr aus. Haben wir denn zu viel Fläche, dass wir sowas denn jetzt machen? Wenn man dann aber durchzählt, und das ist wirklich sehr erstaunlich, hat die Ringform der Stellplatzanlage in Wiesbaden nicht nur genauso viel Stellplätze wie eine normale Reihenanordnung. In Wiesbaden sind sogar 4 Stellplätze mehr rausgekommen. Was zeigt, dass man immer wieder in diese gleichen Muster fällt, obwohl es eigentlich die schlechtere Lösung ist. Aber sie ist halt so, weil man denkt, ja, so macht man halt Stellplätze. Und man kommt gar nicht drauf, dass man eine völlig andere Konfiguration wählen kann und kommt zu einem völlig anderen, eigentlich deutlich besseren Ergebnis. Das heißt, wir haben 4 Stellplätze mehr. Wir haben 1000 Quadratmeter nicht versiegelt. Das kann jetzt oder ist jetzt naturnah begrünt worden. Das kommt der Natur zugute. Da kann Regenwasser ganz natürlich versickern. Auch kommt dann letztendlich den Grundwasserleitern zugute. Dort können Insekten weiden und. Und wenn man drauf guckt, sagt man, Mensch, 1000 Quadratmeter Grünfläche, na, ihr habt aber wohl viel Grundstück gekauft. Nein, es ist die beste Ausnutzung des Grundstücks, die man machen kann. Ich kann alles asphaltieren, dann habe ich aber weniger Stellplätze.
Also eigentlich interessant, gerade wenn man den Gedanken der Skalierung ja bei euch auch sieht. Ihr macht das ja nicht nur einmal, sondern der Gedanke pflanzt sich dann clever fort und multipliziert sich ja am Ende dann auch noch bei vergleichbaren örtlichen Gegebenheiten. Ne?
Genau. Und das haben wir auch an der Stelle schon gemacht. Wir haben das natürlich relativ frühzeitig berichtet an auch unsere Kollegen in den regionalen Bauabteilungen und haben gesagt, wenn ihr ein neues Grundstück habt, probiert einfach mal aus, ob auf diesem Grundstückszuschnitt vielleicht der Ring besser funktioniert. Und was soll man sagen? Ja, es gab schon solche Fälle und da wird es dann auch gemacht. Und wenn jetzt von den Hörern irgendjemand sagt, Mensch, das ist ja eine clevere Idee. Ja, wir haben uns das ausgedacht, aber wer das jetzt reproduziert, ich freue mich immer, wenn wir weniger Fläche versiegeln. Deswegen finde ich das ganz gut. Es ist halt eine einfach sehr schlaue Idee, sowas einfach mal zu tun und nicht zu sagen, okay, das ist die freie Fläche und jetzt lege ich mal wieder die Reihen nebeneinander und merke selber gar nicht, dass ich eigentlich nur Fahrspuren baue und gar keine Stellplätze.
Also wenn man mal so 2, 3 der Kerngedanken mitnimmt, einmal natürlich mutig sein und sich wirklich mal abschotten für ein neues Projekt, um den Mut zu haben, auch mal anders zu denken. Zweitens, das muss man ja auch sagen, ihr habt natürlich kompetente Leute in diese Box reingetan und die vielleicht nicht verbrannt waren in der konkreten Zusammenarbeit, dass sie schon 30 Mal ähnliche Projekte realisiert haben, sondern in der Hinsicht neu waren. Und ihr hattet eine mutige Geschäftsführung oder einen mutigen Vorstand, der gesagt hat, ich gebe euch auch die Rückendeckung und finanziere das auch jetzt wahrscheinlich mal ein paar Jahre. Und bin mal gespannt, was da rauskommt mit der Offenheit zu sagen, dass wir das Bild am Ende dann doch nicht aufhängen, sondern der Maler nochmal neu malen muss. Aber das war ja diesmal dann nicht der Fall und hat funktioniert. Also auch so können Projekte klappen. Denn was ich oft erlebe, ist dieses basisdemokratische, wir beziehen alle in so einem Konzern ein und dann wird am Ende entweder ein Markt gebaut, wo 100.000 Leute mitgeredet haben und den möchte ich, glaube ich, nicht sehen, den Markt. Oder es wird am Ende gar kein Markt gebaut, weil das Projekt so lange dauert, dass es zerredet worden ist oder so kaputt geredet worden ist. Also ein paar, glaube ich, ganz clevere Zutaten für ein erfolgreiches Projekt in dieser Hinsicht, gerade wenn man eben Zukunft denken will, dann muss man die eingetretenen Pfade verlassen. Ne? Sagen wir mal, wir brauchen eine Überholspur, auf der wir neu denken und müssen das dann in unser Alltagsgeschäft eintakten, was davon gelingt. Aber wir haben dann eben auch nicht das Risiko, wenn mal etwas nicht gelingt, dass wir das Ganze riskieren.
Ja, nee, ist vollkommen richtig. Also mit allen Beteiligten Dinge zu erarbeiten, finde ich, das funktioniert immer dann, wenn ich eine evolutionäre Entwicklung betreibe. Das machen genau. wir oder haben wir in der Vergangenheit sehr viel gemacht, immer aufbauend auf dem, was wir hatten, es weiterzuentwickeln. Aber irgendwann merkt man eben auch, ich bin jetzt eigentlich am Ende dieser Entwicklung und jetzt brauche ich eine neue Ebene. Und die neue Ebene hat sich für uns herausgestellt, ist eben tatsächlich unheimlich gut, wenn man dann sagt, okay, jetzt machen wir wirklich mal komplett out of the box. Wir nehmen das weiße Blatt Papier und stellen wirklich alles auf den Kopf. Ne? Und man kommt aber manchmal auch drauf, und im Bereich unserer Technikkonzepte ist es so gewesen. Trotz Energiesimulationen und allem drum und dran, was wir betrieben haben, hat man am Ende gesehen, dass die Konzepte, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, dass wir die einfach weitermachen sollten. Und auch das ist ja nochmal eine Bestätigung, ist ja auch dann richtig, wenn dann so ein Ergebnis bei rauskommt. Ne?
Absolut, also es wäre ja auch traurig, wenn man alles immer über den Haufen werfen müsste und die Vergangenheit komplett abhaken müsste. Gerade wenn es um Bauen geht, leben wir ja doch immer ein ganzes Stück Zeit fort mit dem, was wir schon gebaut haben, gestern und vorgestern. Ja. Mhm.
Was mich am Gespräch, wir haben ja angefangen eigentlich über den Eingangspunkt eines Green Farming Supermarktes als jetzt den ersten Piloten in Wiesbaden und haben am Ende aber dann doch wieder über alle Themengebiete, über die wir immer so sprechen, im Podcast auch gesprochen. Also dass wir für Nachhaltigkeit brauchen wir Menschenführung. Also wenn wir beim Thema Personal, ja, was wir gerade zum Schluss besprochen haben, wir brauchen die Digitalisierung, um das am Ende dann auch alles handeln zu können, wo BIM auch nur eine Facette von ist. Wir brauchen das Thema serielle Vorfertigung, auch da haben wir drüber gesprochen. Wir brauchen das Denken über alternative Baustoffe, also eigentlich alle Themen, über die wir hier und dort mal sprechen. Wir haben über auch sogar das Thema Facharbeitermangel angesprochen, der dann vielleicht die ein oder anderen Gedanken notwendig macht, weil man einfach nicht mehr so weitermachen kann wie bisher, weil einem vielleicht auch einfach die Ressourcen in Zukunft fehlen, sodass man ja immer wieder beobachtet, bei nahezu allen Zukunftsthemen spielen auch diese ganzen Facetten immer wieder eine Rolle. Und ich kann eigentlich nicht sagen, ich mache jetzt nur Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz, ohne die anderen Themen mit zu betrachten. Und ich kann auch nicht sagen, ich mache Personal, ohne Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu denken, weil ich glaube, das eine in der Regel das andere bedingt.
Ja, ich sag mal so, das bedingt ja der Begriff der Nachhaltigkeit schon. Ne? Wenn wir ihn jetzt im wahrsten Wortsinne nehmen, und ich nehme ihn immer im wahrsten Wortsinne, denn Nachhaltigkeit bedingt ja letztendlich die Betrachtung des Ganzen. Und zwar des Ganzen im holistischen Sinne.
Genau.
Also das Ganze in seinen Konsequenzen. Und alles andere macht ja gar keinen Sinn. Deswegen sind wir ja auch sehr gerne mit dem System der DGNB unterwegs, die eben nicht den Schwerpunkt nur auf die Ökologie legen. Natürlich ist die Ökologie wichtig, aber was nützt mir die Ökologie, wenn die Ökonomie am Ende nicht funktioniert, ne? Und man das Ganze nicht bezahlen kann oder wenn die soziokulturellen Faktoren nicht passen und das für den Nutzer nicht mehr funktioniert und. Also es ist eben das Ganze. Und deswegen kommt man natürlich auf diese Themen. Und ich finde es auch richtig dann dabei.
Also wir haben jetzt eine große Reise gemacht und ich glaube, wir könnten die noch eine Stunde fortsetzen, Klaus, weil das Thema natürlich spannend ist und tief ist und man natürlich auch merkt, wenn man so viele Jahre da drin steckt und so spannende Projekte realisiert hat, dann hat man da einfach auch viel Beitrag zu leisten. Das finde ich sehr, sehr spannend und wir sind sehr dankbar für die Einsichten und Einblicke in dieses Projekt und diese Denkweise. Und ich glaube, dass unsere Hörer, Martin, da auch viele Anregungen mitnehmen können und übertragen können. Denn wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Mut insgesamt, solche Projekte anzugehen und eben anders zu denken und eben auch trotzdem das systemische Denken nicht zu verlieren und eben an alle Facetten dessen zu denken, die wir da angehen wollen und nicht nur auf ein Thema zu setzen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Und am Ende, du hast es eingangs gesagt, Klaus, Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Und vielleicht ist das eine gute Anregung, dass jeder mal die Köpfe in seinem Hause zusammennimmt, um mal zu überlegen, wie in seiner Unternehmenswelt, in seiner Organisationswelt eben Zukunft aussehen kann. Nicht umsonst haben wir unseren Podcast Zukunft bauen genannt, auch im doppelten Wortsinn gemeint, Ich glaube, das ist unsere aller Aufgabe, da stark dran zu arbeiten und ein Stück weit unsere Zukunft vorauszudenken und sie dann auch zu bauen miteinander. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einsichten hier. Und wir würden uns freuen, wenn wir dann das nächste spannende Update irgendwann mal miteinander besprechen können.
Auch von meiner Seite vielen Dank und ich bin gespannt auf das, was danach kommt. Wenn dann demnächst neben dem Basilikum vielleicht noch die Rinderzucht am Dach stattfindet oder wir vielleicht dann keine Parkplätze, sondern Landeflächen für senkrecht startende E-Helikopter haben. Also ich glaube, da wird noch ganz viel Bewegung kommen und ich hoffe, dass wir uns dazu dann auch noch mal unterhalten werden. Aber für heute erstmal vielen Dank.
Wenn ich dich irgendwann mit der Angel zum Supermarkt gehen sehe, dann weiß ich, du bist auf dem Weg nach Wiesbaden aufs Dach.
Ja, ich sage dann auch nochmal wirklich vielen Dank für die Einladung und für das interessante, tolle Gespräch. Und ich denke auch, die Themen, die bleiben schon spannend. Also wird noch mit Sicherheit das eine oder andere folgen.
Dankeschön, alles Gute.
Danke auch, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.